Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Die Wechseljahre stehen in der Regel jeder Frau bevor. Dennoch gibt es noch viele Fehlinformationen rund um diese Lebensphase und die wollen wir heute besser besprechen und beleuchten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Oftmals steht ja diese Phase der Wechseljahre irgendwie in so einem schlechten Licht da und wird nur als Herausforderung gesehen. Dr. Susanne Kirschner-Bruns, Ärztin und Expertin für Frauengesundheit, möchte den besonderen Übergang in diese Lebensphase aber positiv beleuchten und ist fest davon überzeugt, dass ein tiefes Verständnis für den eigenen Körper und dessen hormonelle Veränderung während der Wechseljahre dafür unerlässlich ist. Und daher freue ich mich sehr, Sie heute hier bei mir zu begrüßen. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
Hallo Clarissa, ich freue mich auch sehr.
Ich habe es ja gerade gesagt, du möchtest Frauen dabei unterstützen, Zugang zu allen notwendigen Informationen und Ressourcen zu geben, damit sie ihren Körper besser verstehen und wertschätzen können. Warum sagst du, ist das immer noch so wichtig, da auch ein Augenmerk drauf zu legen?
Also es ist einfach total wichtig, zum einen, weil wir aktuell 9 Millionen Frauen sind, die in den Wechseljahren sind. Das ist wahnsinnig viel. Es wird wenig darüber gesprochen, wenig zwischen den Generationen. Das heißt, Mütter sprechen da eigentlich nicht mit ihren Töchtern drüber. Das ist leider so, das gehört da noch hin. Und selbst in den Arztpraxen ist das noch eine riesige Blackbox. Also das erlebe ich immer wieder, dass selbst Ärztinnen, die selber in dem Alter sind und Patientinnen haben, die eben jetzt wirklich zwischen 45 und 60 sind, überhaupt nie auf dieses Thema ansprechen, beziehungsweise eben die Patientinnen auch gar nicht mit ihren Themen und ihren Symptomen dort gut landen können. Und die Frauen, die laufen von einem Arzt zum anderen und sind sehr betroffen, unglücklich und schämen sich. Und das möchte ich wirklich ausräumen, diese Scham und diese Unsicherheit, die mit dem Thema verbunden ist.
Mhm. Da werden wir sicherlich noch mal ein bisschen tiefer auch drauf eingehen, ne, warum das immer noch so viel Unsicherheit birgt, beziehungsweise warum das auch irgendwie noch so ein Tabuthema ist. 2025 müsste man ja eigentlich denken, Leute, wir können doch eigentlich über alles offen sprechen. Aber lass uns davor doch noch mal ganz kurz auf diese Phase, die Wechseljahre, sprich Menopause, sagt man ja auch, ist ja irgendwie eine faszinierende und beängstigende Zeit zugleich. Ne? Irgendwie verändert sich halt sehr viel. Vielleicht können wir ganz kurz klären, was das denn genau ist, diese Menopause.
Also ich möchte ganz kurz sagen, dass im Amerikanischen, da wird dieser Begriff Menopause für diese ganze natürliche Lebensphase benutzt. Bei uns in Deutschland, da hat sich auch vor allen Dingen medizinisch dieses Wort Perimenopause jetzt eingebürgert. Und damit meint man die gesamte Zeit, in der die weiblichen Hormone natürlicherweise schwanken bzw. absinken. Also die Wechseljahre oder Perimenopause, das ist eine natürliche Lebensphase, das betone ich immer wieder. Und es ist eine Lebensphase, in die jede Frau auf der ganzen Welt kommt. Das werde ich immer wieder gefragt. Kann man das denn irgendwie vermeiden? Nein, das kann man nicht. Das ist ein natürlicher Vorgang, bei dem wirklich die Hormone sich verändern und anfangen zu schwanken und später eben auch gar nicht mehr gebildet werden. Es ist etwas, unter dem nicht jede Frau per se leiden muss, das heißt, oder überhaupt Symptome bekommt. Man geht heute davon aus, dass ca. 75% der Frauen Beschwerden haben, leichte bis schwere bis mittelschwere Beschwerden, und aber auch eben 25% der Frauen zumindest körperlich gar nicht merken, dass sie in den Wechseljahren sind. Und ich betone hier immer wieder das Körperliche, weil ich möchte, dass wir das alles ganz betrachten, also Körper, Geist und Seele, und nicht nur sagen, okay, ich habe jetzt keine Hitzewallung und dann ist alles gut, sondern das ist wirklich eine Lebensphase, in der wir uns ja auch persönlich verändern. Ich möchte, und vielleicht was zu der Frage noch dazu passt, also das möchte ich gleich am Anfang dieses Podcasts nämlich sagen, für alle Frauen gibt es Hilfe und Unterstützung in dieser Lebensphase. Also keine Frau muss da alleine durch und vor allen Dingen auch keine Frau muss darunter leiden oder still leiden, weil das ist etwas, was eben über Jahrzehnte oder auch, wir können auch sagen, vielleicht Jahrhunderte der Fall war.
Ja, das finde ich super gut, dass du das irgendwie gleich nochmal sagst. Vielleicht können wir ja auch an der Stelle genau nochmal drauf eingehen, wie man sich tatsächlich oder wo man sich tatsächlich auch Hilfe holen kann. Weil ich finde es schon ziemlich heftig, ne? Wenn du sagst, 75%, das sind 3/4 aller Frauen, die tatsächlich Beschwerden haben, die Veränderungen wahrnehmen, eher auch im negativen Sinne. Wie kann man denn sich da Unterstützung holen?
Also ich bin ja ein Verfechter, das haben wir ja schon in der ersten Frage gerade auch, ja, kam das vielleicht zum Ausdruck, dass ich sage, bitte, bitte informieren Sie sich so gut Sie können über, ich meine, das, was wir heute machen, über Podcast, über Social Media auch, das sind zum Teil gute Dinge, über Bücher, über Artikel. Bitte fragen Sie auch Ihren Gynäkologen, Ihre Gynäkologin oder eben auch Ihren Hausarzt oder Hausärztin. Denn je mehr man zu diesem Thema weiß, vor allen Dingen auch im Vorfeld, desto besser geht man vorbereitet in diese Lebensphase. Und deshalb denke ich, dass man sehr, sehr gut eingestellt ist oder aufgestellt ist. Je mehr man weiß, dann weiß man eben auch, das ist alles kein großes Drama. Also auch wenn es eine zum Teil chaotische Lebensphase ist, weil man sich eben manchmal so fühlt, wirklich selber sehr chaotisch. Die Hormone verändern sich, die können sich von einem Tag zum nächsten verändern beziehungsweise schwanken. Und dem fühlt man sich oft ausgeliefert. Aber wenn man eben weiß, dass zum Beispiel Schlafstörungen eine der ersten Symptome sind, die auftreten können in den Wechseljahren und das relativ früh, dann stolpert man da nicht so hinein und dann kann man sich da ja wirklich auch drauf einstellen und Hilfe holen. Mhm.
Jetzt hast du ja schon gesagt, vor allem Vorbereitung. Ich glaube auch, dass ganz viel natürlich auch mit Mindset kommt, ne? Je mehr wir wissen, desto besser fühlt man sich vorbereitet und desto entspannter kann man vielleicht in diese Phase reingehen. Ab wann sollte ich denn anfangen, mich vorzubereiten? Also wann beginnt denn diese Phase?
Also ich sage den Frauen, bitte bereiten Sie sich vor, so ab Anfang 40, denn es ist immer noch ein großes Vorurteil, dass die Wechseljahre erst dann beginnen, wenn wir unsere letzte Menstruation gehabt haben. Das ist meistens um das 51. Lebensjahr herum.
Das 41. Lebensjahr.
Okay. 51. Lebensjahr.
51.
Also das heißt, wir haben ja die letzte Regelblutung. Nein. Die letzte Regelblutung ist meistens um das 51. Lebensjahr herum. Und diese Meinung, dass erst danach die Wechseljahre beginnen, die ist irgendwie unauslöschlich. Das ist aber falsch. Denn die Wechseljahre oder Perimenopause beginnt eben dann, wenn die Hormone anfangen, sich zu verändern. Das hat etwas zu tun mit unserem Eisprung. Wir verbrauchen ja alle unsere Eizellen im Laufe der fruchtbaren Zeit. Und wenn wir Anfang 40 sind, dann haben wir 40 Jahre lang unsere Eizellen in unserem Körper. Die sind nicht mehr ganz so taufrisch und die reifen nicht mehr so zuverlässig heran in den Eierstöcken. Und das hat zur Folge, dass die Menstruation oder der Zyklus sich verändert, selbst wenn man das als Frau noch nicht bemerkt. Das heißt, man kann mal länger bluten, mal stärker, mal weniger stark. Das ist oft ja nicht sehr auffällig und trotzdem verändert sich in dieser Zeit schon die Hormonproduktion. Und auch deshalb ja können die ersten Symptome auftreten, meistens mit Mitte 40. Und wie gesagt, das sind nicht die berühmten Hitzewallungen, sondern das sind oft Schlafstörungen oder zum Beispiel Konzentrationsstörungen, also etwas ganz, ganz anderes.
Das heißt ja aber eigentlich, wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, ja, im Lebenszyklus einer Frau, also wir sind irgendwie Kind bis 10, 11 Jahre, dann geht's ja irgendwie schon los, ne?
Ja,
10, 11, 12 so, wahrscheinlich im Durchschnitt und dann geht's irgendwie los und dann fängt man an, seine Tage zu kriegen und ist ja dann, kommt man dann an die Vollpubertät und ganz viele Hormone und dann ist man vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwie mit Anfang 20 raus aus der Pubertät und dann hat man vielleicht ein paar ruhige Jahre und dann kriegt man vielleicht Kinder oder weiß ich nicht. Da ist ja auch dann viel mit den Hormonen los und das macht man dann so bis, weiß ich nicht, Ende 30, Anfang 40 und da muss man eigentlich schon anfangen, sich auf seine Wechseljahre vorzubereiten. Es ist schon nicht so leicht.
Naja, also ich finde, das ist aber ja ganz ganz toll auch, was du sagst. Und das macht es halt so nochmal uns Frauen auch so klar, dass wir lange Zeit unseres Lebens unseren Hormonen ausgesetzt sind. Aber ich meine, das merken ja Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt jeden Monat. Und das sind diese Hormonveränderungen, die nur, das sagt man schon so, ja, Frauen haben so ab, ich sag mal, vielleicht 15 einen zuverlässigen Zyklus, zumindest die meisten Frauen. Also bis sich das alles eingespielt hat, das fängt so ab dem 12 an, da kommen die Mädchen heutzutage, zumindest bei uns im Westen, in die Pubertät. Dann dauert das so 2-3 Jahre, bis sich dieser Zyklus zuverlässig eingespielt hat. Und den haben wir dann zwar über 30, 35 Jahre lang, mit den Unterbrechungen der Schwangerschaften. Aber wir haben das ja jeden Monat, dass vor der Menstruation, also bevor die Tage beginnen, viele Frauen auf der Welt das sogenannte PMS, dieses prämenstruelle Syndrom haben, wo durch den Hormonabfall ein Leistungsknick stattfindet, dass den Frauen nicht gut geht, Kopfschmerzen auftreten können, Konzentrationsstörungen, die Nerven liegen blank, also all dieses. Und dann fängt sich das wieder, wenn die Tage vorbei sind, und dann geht das Ganze wieder los, ja, so 3 Wochen später. Wenn wir schwanger werden, dann ist das eine gigantische Hormonveränderung. Und wenn das Baby geboren ist, dann heißt es Kommando zurück. Also wir leben schon mit unseren Hormonen und Hormonveränderungen. Und das ist in den Wechseljahren ehrlicherweise auch nicht anders.
Ja, ich finde es eigentlich total gut, das nochmal so deutlich zu sagen, weil das ja auch die Möglichkeit bietet, da eben nicht so negativ, wie es ja irgendwie immer noch verbreiteter ist, der negative Blick darauf, sondern wirklich auch positiv zu sehen, ne? Zu sagen, so die Hormonveränderungen, die Hormone, die gehören einfach zu uns als Frau, ja, dazu, ja, ne? So wie wir, keine Ahnung, eben eine Nase im Gesicht haben und 2 Augen im besten Fall, so gehören eben die Hormone auch zu uns und die Veränderung, und das gehört zu unserem Charakter, zu unserer Lebensweise und sollte mehr oder weniger so gesehen und akzeptiert sein, ne? Also als Teil von uns, wenn wir nun mal dem weiblichen Geschlecht angehören.
Ja, es gibt eine Studie, die besagt, dass Menschen, die sich besser auf Veränderungen einstellen, das ist vielleicht eine Charakterfrage, aber natürlich auch eine Einstellung, auch eine mentale Einstellung. Das heißt, Menschen, die gut durch Veränderungen gehen, die meinetwegen neugierig sind, die sagen so, ach, mal gucken, was da kommt, und wir beziehen das jetzt auf die Frauen, die kommen besser durch die Wechseljahre als eben die Menschen, die sich dagegen sperren und sagen, alles muss gleich bleiben und ich brauche immer meinen gleichen Rhythmus und alles muss unveränderlich sein und ich hänge an der Vergangenheit und so weiter und so fort, die tun sich schwerer damit. Und auch das ist etwas, was ich mitgeben möchte. Also ja, seid wirklich offen, auch für dieses Thema, auch für diese Lebensphase, denn da passiert ganz, ganz viel Tolles, das finde ich. Also ich bin da schon durch und ich kann halt nur sagen, man lernt sich selbst nochmal richtig gut kennen. Man schaut seine Lebensthemen an. Also das kommt jetzt nicht nur von mir selber, sondern auch von allen Frauen, mit denen ich spreche. Und da ist wahnsinnig viel Potenzial.
Ja, voll schön. Du hast es jetzt so perfekt angeteasert. Lass uns doch da gerne noch mal ein bisschen einsteigen. Du hast nämlich ja auch ein neues Buch genau diesem Thema gewidmet und vor allem auch so volle Kraft voraus, das ganze Thema eben positiv zu konnotieren. Es heißt Die Kraft der Wechseljahre, wie wir die Menopause nutzen, um uns neu zu erfinden, das R in Klammern. Was ist denn da die Hauptbotschaft, wenn du das jetzt so, sage ich mal, in 3 Sätzen runterbrechst?
Also meine Hauptbotschaft ist wirklich die, dass man als Frau keine Angst vor den Wechseljahren haben sollte. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Dann, dass es wirklich eine Phase ist, in der man die möglichen Symptome, die kommen, wie gesagt, die müssen gar nicht unbedingt kommen, vor allen Dingen, wenn man gut informiert ist, man kann auch vieles verhindern, sage ich jetzt mal, oder abschwächen, dass man gut dadurch kommen kann. Und dass, wenn man eben auch gut dadurch kommt und dafür sorgt, dass man trotzdem viel Energie und Kraft hat, ausgeglichene Nerven, dafür kann man sorgen, dann kann sich Hilfe holen, dass man dann wirklich auch sich selber spürt und nochmal als Frau ganz neu kennenlernt. Das ist ein Prozess. Die Natur, finde ich, die unterstützt uns aber auch. Das heißt, es sinken zwar die weiblichen Hormone ab, aber das Testosteron, das wir Frauen auch haben, also dieses männliche Hormon, das zugesprochenermaßen wirklich für Durchsetzungskraft sorgt, das ist jetzt hier kein Bashing oder das ist wirklich Biologie, die sorgt dafür, dass wir auch uns nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Das heißt, viele Frauen machen jetzt nochmal Karriere, machen sogar vielleicht eine Ausbildung, interessieren sich für eine neue Arbeitsstelle, verwirklichen ihre Träume, können vielleicht manchmal zum ersten Mal ihre sexuellen Wünsche äußern und die auch einfordern. Also da ist ganz viel Power und ganz viel Kraft in dieser Lebensphase. Und im Unterschied zu unseren Großmüttern oder Urgroßmüttern vielleicht, stehen wir Frauen heute zwischen 45 und 60 ehrlicherweise noch voll im Leben. Und das, finde ich, ja, ist ganz viel Kraft.
Ja, finde ich auch. Und eine tolle Botschaft, ne? Und da dann eben auch zu sehen, es hat sich definitiv hier etwas getan, was wir jetzt auch nutzen sollten und können. Warum, sagst du denn, braucht es trotzdem noch so viel Aufklärung zum Thema, dass man jetzt auch so ein positives, und ich glaube, eines der wenigen positiven Titel dazu?
Das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Also ich finde, weil es eben immer noch so eine Blackbox ist. Wie gesagt, also es wird zwischen den Generationen nicht viel darüber gesprochen, in den Arztpraxen nicht, im Freundeskreis, naja, so lala. Es wird auch in Partnerschaften nicht darüber gesprochen. Mhm. Und es ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die sogenannte graue Scheidung, und jetzt im Amerikanischen sagt man Gray Divorce, in diesem Lebensalter zunimmt. Auch das ist ein riesiges Thema, das heißt, der Körper der Frau verändert sich. Durch den Östrogenmangel werden Haut und Schleimhäute trockener. Das ist dieses große Thema, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, der trockenen Scheide, also der vulvovaginalen Atrophie. Das kann dazu führen, dass die Frauen Schmerzen haben beim Geschlechtsverkehr und dann den Sex ganz vermeiden, ohne ihrem Partner mitzuteilen, warum. Und da stehen dann halt beide vor einer Mauer des Schweigens und nichts geht mehr. Da gerät alles in Schieflage. Und ich finde, das muss einfach nicht sein. Und darum plädiere ich wirklich dafür, dass wir ohne Scham mit viel Information dieses Thema in die Welt bringen. Und das passiert gerade auch. Also vor Weihnachten wurde eine Petition im Bundestag eingebracht, dass das Thema Wechseljahre auch eine Rolle spielt in den Firmen, in der Arbeitsmedizin. Mhm. Das ist großartig. Also es passiert gerade sehr viel zu dem Thema. Es sind ja sehr, sehr viele Bücher auf dem Markt, gerade jetzt in diesem Jahr. Das ist super. Das ist wunderbar.
Ganz kurz eine Nachfrage zu diesem Gray Divorce. Also ich habe davon noch nicht gehört. Das bedeutet aber tatsächlich, dass vielleicht aufgrund von Veränderungen bei der Frau, sowohl mental als auch körperlich, und dann eben die fehlende Kommunikation darüber in der Partnerschaft, dann immer mehr Scheidungen in diesem, also dass sie sich dann trennen tatsächlich? Oder ist es quasi...
Also nee. Nicht so rum. Also das ist jetzt hier so kein Blaming. Also nein. Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, wir Frauen und unsere Wechseljahre sind jetzt schuld daran, dass so ist.
Nee, so sondern eher, dass die fehlende
Scheidungen stattfinden. Ja, so. Ja. Man beobachtet andersherum. Man beobachtet das sehr viel, also dass die Scheidungen nach langen Beziehungen, nach 25 Jahren, 30 Jahren zunehmen in den letzten Jahren. Und ich denke, dass eben auch ein Teil, also ohne den Frauen die Schuld zu geben, das meine ich überhaupt nicht, aber dass mit Sicherheit die fehlende Kommunikation zwischen den langjährigen Partnern, also dass man überhaupt nicht mehr über seine Bedürfnisse spricht, dass man eben über Veränderungen nicht spricht, vielleicht sprechen Männer auch nicht über ihr Älterwerden und was das bedeutet, was das auch für die Beziehung bedeutet. Es wird halt dann nicht mehr gesprochen und das ist einer der Gründe, warum die Scheidungsrate eben zunimmt. Ja. Mhm.
Lass uns doch gerne mal noch ein bisschen diese Blackbox tatsächlich öffnen und da ein bisschen konkreter reingehen. Was würdest du denn sagen, sind Dinge, die wirklich kaum jemand immer noch nicht über die Wechseljahre weiß und wir hier einfach mal präsentieren können?
Also immer noch gilt, das höre ich teilweise von Frauen, die beim Gynäkologen waren, die Beschwerden hatten und der Gynäkologe hat sie gefragt, na, kriegen Sie Ihre Tage noch, obwohl die jetzt Ende 40 sind? Und die haben gesagt, ja, kriege ich eigentlich noch. Und der sagt, ja, dann können Sie noch nicht in den Wechseljahren sein. Also das ist absolut falsch und fatal, denn wie gesagt, die Hormonschwankungen beginnen schon meistens ab Mitte, Ende 40. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Immer noch eine Blackbox ist, dass viele denken, ja, Wechseljahre, okay, das steckt jetzt in dem Wort, aber das dauert dann mal 1 bis 2 Jahre, dann ist das alles vorbei. Nein, die Perimenopause kann zwischen 3 und 13 Jahre dauern,
wow.
Im Schnitt 7 Jahre. Und es gibt immer noch Frauen, die mit 70 noch Hitzewallungen haben. Also das ist etwas, das nicht mal in ein paar Monaten vorbei ist, sondern das ist ein Lebensabschnitt, der uns lange begleitet. Das finde ich eigentlich auch positiv, weil wir wirklich in dieser Zeit uns auch darauf einstellen. Also zum Beispiel diese Schlafstörungen oder der veränderte Schlaf oder die sich verändernde Schönheit, die sich verändernde Konzentration, das ist etwas, was uns auch Zeit gibt, uns daran zu gewöhnen. Das kann man eigentlich ganz klar so sagen. Und als letztes möchte ich noch sagen, eine große Blackbox, das sind tatsächlich die Symptome. Weil wir ja immer nur diese berühmten Hitzewallungen im Hinterkopf haben.
Ja.
Dieses Bild der Frau, die da irgendwo schwitzend steht, das kommt natürlich auch vor, aber man sollte in seinen Körper hineinhorchen. Und wenn irgendetwas dort ist, was man nicht kennt, was sich verändert, wo man sagt, Mensch, das habe ich aber noch nie gehabt, was ist das denn? Wie zum Beispiel auch Muskel- und Gelenkschmerzen, wie Herzrhythmusstörungen, also Herzrasen, wie Konzentrationsstörungen. Oder wenn man sagt, Mensch, ich bin eigentlich immer super drauf und plötzlich bin ich aber jemand, der wirklich traurig ist, also lange traurige Phasen hat, dann kann das alles zusammenhängen mit diesen Hormonschwankungen oder dem Hormonabfall.
Was sind denn noch Symptome? Also ich habe so genickt, weil das stimmt tatsächlich so, die stärksten sind ja immer noch dieses, okay, da sitzt jemand und hat Hitze. Und okay, Schlafstörung ist, glaube ich, auch etwas oder veränderter Schlaf ist auch etwas, was man jetzt vielleicht ja auch schon aus anderen Phasen kennt, ne, wo sich die Hormone verändert haben.
Richtig, das kennen wir aus den Schwangerschaften. Also das ist gerade am Anfang der Schwangerschaft durch die Hormonumstellung oder natürlich auch, wenn der Fötus größer wird und Bauch drückt, schlafen wir nicht, ja, so.
Klar, jetzt kriegt ja auch nicht jede Frau ein Kind, ne, oder
genau,
wird schwanger.
Also Stress sozusagen ist auch etwas, was den Schlaf stört. Auch das kennen wir. Also andere Symptome sind, die auftreten können, sind wie gesagt, die Haut wird trockener, die Haarstruktur verändert sich, der Stoffwechsel wird langsamer. Das ist ein riesiges Thema für die Frauen, weil es bedeutet, dass wir genauso viel essen können. Wir können Sport treiben wie immer und plötzlich stellen wir aber fest, Mensch, ich nehme trotzdem zu oder ich nehme nicht mehr so gut ab. Viele Frauen haben Verdauungsstörungen, das heißt Verstopfungen oder Blähungen ist ein riesiges Thema, weil auch der Darm langsamer wird. Also diese ganzen Körpervorgänge funktionieren langsamer. Wie gesagt, Haut, Schleimhäute werden trockener. Das kann auch die Augen betreffen, vor allen Dingen für Menschen oder Frauen, die den ganzen Tag am Bildschirm arbeiten. Das heißt, plötzlich hat man dann so brennende, tränende Augen. Auch das kann ein Symptom sein. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Entzündungen können zunehmen und was man auch beobachtet, dass in Hormonwechselphasen, und dazu gehören ja die Wechseljahre, auch Autoimmunerkrankungen wie die Hashimoto-Thyreoiditis, also diese spezifische Schilddrüsenerkrankung zunimmt oder auch andere Autoimmunerkrankungen wie Gelenkerkrankungen, die Polyarthritis zum Beispiel.
Jetzt hast du ja auch anfangs gesagt, dass es mit dem Wissen ja für uns auch die Möglichkeit gibt, einfach vieles schon vorbeugend zu tun, ne? Ist es dann auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel sowieso schon irgendwie eine leichte Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse habe oder so und ich das weiß, dass ich dann Dinge schon machen kann, um dann, oder weil es dann wahrscheinlicher ist, dass das sich vielleicht verstärkt in den Wechseljahren, dass ich dann irgendwie was präventiv machen kann?
Also in Bezug auf die Schilddrüse, da sage ich immer, ich meine, wer jetzt schon eine Schilddrüsenerkrankung hat, der wird ja wahrscheinlich auch ein Schilddrüsenhormon einnehmen. Da kann es sinnvoll sein, auf jeden Fall. Das sogenannte TSH, das ist dieses übergeordnete Schilddrüsenhormon aus unserer Drüse im Kopf, prüfen zu lassen. Das ist so der erste Wert, den man prüfen lässt, ob der sich verändert. Und sonst gegebenenfalls auch einmal zum Endokrinologen gibt, der dann die untergeordneten Schilddrüsenhormone nochmal überprüft und gegebenenfalls die Dosis halt des Schilddrüsenhormons anzugleichen. Das kann sinnvoll sein, auf jeden Fall. Natürlich auch, wenn ich andere Grunderkrankungen habe, das ist keine Frage. Also das sollte man wirklich im Hinterkopf behalten, wenn sich mit Anfang, Mitte 40 plötzlich eben auch meine Erkrankung verändert oder die Symptome meiner Erkrankung verändert. Ich gebe immer den Ratschlag, wirklich auch in Bezug auf das Gewicht, dass die Frauen im Hinterkopf haben, dass sie jetzt weniger Kalorien verbrauchen, weil der Stoffwechsel eben langsamer ist. Und man sagt, das sind so ungefähr mindestens 300 Kalorien pro Tag. Vor allen Dingen nach der letzten Periodenblutung ist das so, also nach dem 51. Lebensjahr meistens, weil wir während unseres Zyklus, unseres monatlichen Zyklus, genau diese 300 Kalorien pro Tag verbrauchen, weil es einfach für unseren Körper, ich sag mal, wirklich auch anstrengend ist. Ja, so. Ja. Wenn wir keinen Zyklus mehr haben, dann fällt dieser Verbrauch weg. Und das ist schon eine ganze Menge, also 300 Kalorien, wie man essen kann oder nicht kann, ohne zuzunehmen, das ist viel. Und deshalb ist diese Gewichtszunahme, unter der viele Frauen leiden, die leiden dann darunter, ich sag mal so mit Mitte 50, Anfang, Mitte, Ende 50 und sagen, hups, wie konnte das denn geschehen? Ich habe jetzt hier irgendwie in den letzten 10 Jahren 10, 20 Kilo zugenommen und ich habe es eigentlich kaum gemerkt. Warum? Ja, weil diese Zunahme langsam stattfindet. Das ist 1 Kilo pro Jahr, das merkt man nicht unbedingt. Und dann kauft man sich eine neue Hose und alles ist fein, nur das addiert sich halt. Und wenn das dann so ist, also wenn es dann halt 10 oder 20 Kilo sind, dann sind die Frauen darüber sehr, sehr unglücklich. Das heißt überhaupt nicht, also ich bin niemand, der sagt so, Mann, wir müssen noch die Figur haben mit 50 wie mit 30, das ist Quatsch. Aber wenn man das nicht möchte, also dann kann man dem wirklich vorbeugen und einfach seinen Kalorienbedarf mal neu berechnen.
Ja, ist ja auch irgendwie logisch, ne? Ich weiß nicht, also ich kenne es auf jeden Fall so aus meiner, oder wenn ich meine Tage bekomme, eine Periode habe, dass ich dann ja wirklich so kurz davor auch echt so Hunger. Heißhunger habe, genau. Oder sowas, ne? Und das ist ja auch ein Zeichen, dass der Körper sich da was holt, was er dann eben für die nächsten Tage braucht, den Zyklus gut zu überstehen. Und das würde ja dann tatsächlich dann wegfallen an Energie, ne?
Genau.
Und genau, weil du auch meintest, so der Stoffwechsel verändert sich und also nicht nur, dass wir jetzt weniger Kalorien verbrauchen dann, sondern auch der Stoffwechsel verändert sich, der Darm wird langsamer. Inwiefern spielt denn dann tatsächlich Ernährung auch eine Rolle, wenn wir auf die Wechseljahre und vielleicht auch tatsächlich schon präventiv gucken, ne? Also dass man jetzt nicht eine Ernährungsumstellung erst anfängt, wenn man die letzte Periode hatte.
Ja, also das bringt wahnsinnig viel. Es bringt auch deshalb viel, weil man weiß, dass eine Ernährungsumstellung auf eine ballaststoffreiche Ernährung, das heißt natürlich Vollkornprodukte, sehr gemüselastig zu essen, vor allen Dingen mit grünem Gemüse, vor allen Dingen zu Anfang der Wechseljahre, hier eine starke Disbalance zwischen dem Östrogen und dem Progesteron sogar noch ausgleichen kann. Also das ist sehr, sehr förderlich. Es ist sehr förderlich, Zucker zu reduzieren. Warum? Weil einmal natürlich aus Kaloriengründen, zum anderen aber, weil wirklich eine zuckerhaltige Ernährung Entzündungen fördert. Da sind wir wieder hier bei dem Autoimmungeschehen. Und auch vor allen Dingen, wenn wir abends sehr zuckerreich essen oder auch Alkohol trinken, Alkohol enthält große Mengen Zucker teilweise, dass wir wirklich schlechter schlafen. Das führt dazu, dass wir Blutzuckerspitzen haben. Der Zucker muss abgebaut werden, sorgt dafür, dass Insulin ins Blut gelangt, den wegräumt. Dann fällt der Blutzucker wieder ab und wir werden einfach wach. Wir werden wach, weil wir wieder Hunger haben. Also wenn wir zuckerreich essen, haben wir viel schneller wieder Hunger und das stört vor allen Dingen den Schlaf. Also das kann sich massiv lohnen. Und was man beobachtet hat auch, dass wenn wir proteinreicher uns ernähren, sind wir länger satt. Das heißt, müssen nicht so viel Kohlenhydrate essen. wieder Pünktchen, 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 wir schlafen besser und unser Gewicht ist stabiler. Aber ich plädiere immer dafür, dass wir nicht jetzt vermehrt tierisches Protein essen, also nicht mehr Fleisch und Aufschnitt, sondern eben in diese Pflanzenkunde gehen. Also da sehr proteinreich sind Hülsenfrüchte zum Beispiel. Ja, also eher das, den Fleischkonsum reduzieren. Warum? Weil Fleisch den Darm, ja, ich will jetzt nicht sagen belastet, aber der Darm braucht länger, um Fleisch zu verdauen. Vor allen Dingen, wenn wir das wieder abends machen, liegen wir wach im Bett und schlafen schlecht oder wir schlafen unruhig. Also es kann sich lohnen. Also wir können viel machen über die Ernährung. Gesund oder das, was allgemein immer empfohlen wird, ist diese mediterrane Ernährung. Viel Gemüse, wenig tierisches Protein und viel pflanzliche Öle. Das ist super.
Ja, ich muss sagen, zum Beispiel mir wurde ein sehr positives Beispiel vorgelebt. Ich erinnere mich sehr präsent daran, als meine Mutter in die Wechseljahre kam oder das halt nur so losging, dass sie aber auch schon davor sich sehr viel informiert hat und tatsächlich sehr viel über Ernährung, beziehungsweise auch, die hat so pflanzliche Ernährungsergänzungsmittel auch schon relativ früh genommen, muss ich sagen. Und ich erinnere mich aber so an einen sehr positiven Umgang mit dieser Zeit. Und das führte dazu, dass meine Mutter tatsächlich kaum irgendwelche Beschwerden hatte in dieser Zeit, sondern eigentlich sehr gut gelaunt, positiv da durchgegangen ist. Und das Einzige, deswegen kam ich gerade drauf, woran ich mich erinnere, wo sie gesagt hat, so, boah, das kann ich irgendwie nicht mehr, war tatsächlich so spät abends Fleisch essen. Also das hat sie dann auch, rotes Fleisch hat sie sowieso dann sowieso komplett abgelegt. Die isst jetzt eigentlich auch nur noch weißes Fleisch, also Geflügel oder Fisch. Aber dieses so, boah, ich kann das abends nicht mehr essen. So, weil wir haben ja auch lange in Brasilien gelebt und da geht man eigentlich mehrheitlich abends dann richtig essen. Groß essen,
große Menge genau, Fleisch wenn man auch, tagsüber, ne? Genau.
Ja, wenn man halt tagsüber, ist es einfach auch sehr warm und dann isst man tagsüber halt eher so leichte Sachen, ne, und abends dann so richtig, und das konnte die dann nicht mehr so wirklich, weil die gesagt hat, ich kann da nicht mehr schlafen und mein Magen und der rumort rum und so, deswegen ganz spannend, also muss ich sagen, es ist für mich auch, also es war für mich immer irgendwie, also es wurde irgendwie immer für mich positiv vorgelebt, tatsächlich auch so, ne? Dieses, dass man da vor allem auch mit der Ernährung sehr viel machen kann.
Also man kann sehr, sehr viel damit machen. Ich möchte auch das Thema Stressreduktion ansprechen, weil das ist so das zweite Standbein. Denn gerade so Ende 30, da sind ja viele Frauen in der Rush-Hour ihres Lebens, haben oft mehrfach Belastung, sei es Familie, Kinder, Karriere, Eltern, was auch immer alles dazugehört. Einige bauen dann noch ihr Haus oder. Das ist wahnsinnig stressig und da gehen viele Frauen so durch, schaffen das alles, also alles super, super, super. Ich finde, da kann man wahnsinnig stolz mal auf sich sein. Und dann kommt aber oft eben, gerade wenn die Hormone sich verändern, da bricht das oft zusammen wie so ein Kartenhaus, also die Energie. Und zum einen ist das den Hormonen geschuldet, zum anderen aber auch diesen langen Lebensjahren oder diesen vielen Lebensjahren, in denen halt diese Belastung oder die Stressbelastung so groß war. Und deshalb finde ich eigentlich, dass der Körper uns vielleicht sogar auch schützt und sagt so, jetzt reicht's auch mal, jetzt hast du genug geleistet, jetzt kannst du mal hinfühlen, du kannst mal hinhorchen, was sagt dir denn dein Körper? Und das ist ja vielleicht das, was du gerade auch sagtest mit deiner Mutter, die ja sehr scheinbar aufmerksam auch in ihren Körper hineingehorcht hat. Wie geht's mir denn damit, wenn ich jetzt abends Fleisch esse? Und da wirklich auch in seinen Körper hineinzuhorchen oder auch in die Seele, was brauche ich denn jetzt? Und mal innezuhalten. Und das ist so etwas, was ich immer sage, Mensch, vielleicht ist die Natur da doch sehr schlau, weil wir sind ja heute in dieser überaus glücklichen Lage. Das müssen wir uns wirklich bewusst machen, dass wir Frauen heute hier zumindest in Deutschland eine Lebenserwartung haben, die liegt bei 83 Jahren, also eine durchschnittliche Lebenserwartung. Und die lag 1890 noch bei 47 Jahren. Also das ist ja etwas, wo wir sagen, wow, wir kriegen ja heute irgendwie fast 40 Jahre unseres Lebens nochmal on top. Das ist ein Marathon. Das ist etwas, das wollen wir natürlich bei guter Gesundheit Freiheit und natürlich möglichst glücklich und so weiter erleben. Und die Chancen, die stehen gut. Und ich glaube, wenn wir da wirklich mit Mitte 40 anfangen, in uns auch hinein zu fühlen und zu horchen, was brauchen wir, womit geht es uns gut, womit sind wir glücklich und womit auch nicht mehr, ja, dann ist das, glaube ich, eine gute Voraussetzung, auch die ganzen vielen Jahre, die dort kommen, auch noch gut zu meistern.
Ja, absolut. Du hast jetzt gesagt, Ernährung, Stressreduktion. Was gibt es denn noch? Was sind denn noch Aspekte, die wichtig sind für die Zeit?
Also ganz klar Bewegung. Ja. Das ist gar nicht so sehr, sage ich jetzt mal, auf uns Frauen in Wechseljahren gemünzt, sondern jede Studie der letzten Jahre zum Thema Bewegung und Sport in Bezug auf sämtliche Erkrankungen, die es gibt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen und Wiedererkrankungen an Krebs und so weiter. Also wenn man da sich bewegt, das ist die Ausdauerbewegung, diese berühmten 10.000 Schritte am Tag möglicherweise, sonst 3 bis 4 Mal in der Woche oder 2 bis 3 Mal mindestens Ausdauertraining oder auch nur mit dem Hund in den Park spazieren gehen, das toppt alles andere. Also das ist keine Frage, dass wir durch Bewegung unsere Muskeln durchbluten, unser Gehirn durchbluten. Das tut den Arterien gut, das fördert die Verdauung, das mildert sämtliche Wechseljahresbeschwerden. Das ist gar keine Frage. Was ich immer noch ergänzen möchte, ist, dass es wichtig ist für alle Menschen, besonders aber eben auch für Frauen, bei denen durch den Abfall des Östrogens dann in späteren Jahren das Risiko der Osteoporose besteht. Das heißt, des Knochenschwunds, so sagt man. Besonders wichtig ist hier das Muskeltraining, also dass wir nicht vergessen, sei es im Fitnessstudio oder zu Hause mit einem Theraband oder durch Gewichte, die wir zu Hause haben, wirklich auch die Muskeln zu trainieren, weil die Muskeln ziehen an den Knochen und das ist ein Anreiz für die Knochen, eben die knochenbildenden Zellen weiterhin zu produzieren. Das ist sehr wichtig und auf der anderen Seite sind Muskeln auch gute Fettburner, die verbrennen enorm viel Kalorien. Mhm. Das kommt wieder der Figur zugute. Also wenn man an Bewegung denkt oder Sport, dann Ausdauertraining plus 1-2 Mal in der Woche Muskeltraining. Mhm.
Du hast ja vorhin erzählt, du bist persönlich ja auch schon
durch
diese Phase oder in der Phase, in den Wechseljahren. Was sind denn so Erfahrungen, die du persönlich teilen kannst, die dir besonders geholfen haben, beziehungsweise ja auch nochmal diesen positiven und diesen kraftvollen Blick auf diese Lebensphase geformt haben?
Ja, also ich sage jetzt mal, bei mir war es ein hartes Learning, weil ich hatte diese Information nicht, obwohl ich selber Ärztin bin. Ja, so. Warum? Keine Ahnung. Wurde nicht drüber gesprochen. Habe ich vielleicht selber nicht dran gedacht. Also ich bin da relativ naiv und ohne jede Vorbereitung hinein gestolpert und auch relativ früh, sodass ich auch eine Odyssee hinter mir hatte, von einem Arzt zum nächsten, tatsächlich mit diesen Muskelgelenkschmerzen oder auch der Energie, die plötzlich herausgesogen war, wo ich dachte so, ich bin wie so ein Luftballon, aus dem man die Luft rausgelassen hatte. Also das war eigentlich eher so ein schmerzhaftes Learning. Deshalb sage ich auch immer wieder, bitte, 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 sich früh informieren, Informationen holen. Was ich wunderbar fand an dieser Lebensphase ist eben, dass man tatsächlich sich selber nochmal viel besser kennenlernt, dass man lernt, sich abzugrenzen, zu sagen, puh, ich habe nicht mehr für alles Energie, also bis hierher und nicht weiter. Da ist meine Grenze. Die anderen können auch mal machen, ob das innerhalb der Familie ist, mit den eigenen Kind ist oder ich sag mal auch mit Arbeitskollegen. Also man lernt sich wirklich ziemlich gut aufzustellen und also ich fand das einen wunderbaren Prozess zu mir selbst.
Mhm. Ja, ist schön. Und jetzt, heute, was würdest du sagen? Was hast du daraus gezogen? Was war so deine Superkraft, die du daraus gezogen hast?
Also meine Superkraft war eigentlich wirklich das Loslassen. Also dieses, ich beobachte das jetzt auch, das ging mir auch nicht anders, dass man als Frau ja so mit, also in den 40ern, wenn man in seinen 40ern ist, dann denkt man immer noch, man muss alles so konservieren. Also man muss alles tun, um die Schönheit zu konservieren, um schlank und rank zu bleiben, um fit zu sein bis zum geht nicht mehr, also auch um perfekt zu sein. Also das ist ja ein wahnsinniger Druck, den man ausgesetzt ist oder sich selber aussetzt. Und hier wirklich loszulassen, auch wenn es schwerfällt. Wie gesagt, Gott sei Dank haben wir da ganz viele Jahre Zeit, uns daran zu gewöhnen und zu sagen, brauche ich das wirklich? Muss ich dies, das machen? Jeden Trend mitmachen? Muss ich jedem noch gefallen? Muss ich von jedem noch geliebt werden? Nein, muss ich nicht. Mhm. Ja, und das führt wirklich dazu, dass man sehr viel Stress weniger hat, sehr viel mehr Gelassenheit bekommt, viele Dinge sich von außen auch mal anschauen kann, ohne eben da auch sich selbst hinterherzulaufen. Und das ist wunderbar. Mhm.
Sind das denn dann so unterschiedliche Phasen, die man durchläuft in den Wechseljahren? Also würdest du sagen, es gibt so ein paar Sachen, die finden sich immer wieder. Also wenn man zum Beispiel dann sich darauf vorbereitet, dann ist irgendwie das präsent und dann fängt das irgendwie an und dann sieht man sich mit dem und dem und dem konfrontiert. Also weißt du, was ich meine? So gibt es so ein paar Anhaltspunkte?
Also es ist natürlich auf jeden Fall so, dass die Wechseljahre so individuell sind, wie wir Frauen auch. Man kann so grob so drei Phasen festmachen. Das ist wirklich so in der frühen Zeit, also wenn die Wechseljahre losgehen, dann sinkt zuerst das Progesteron ab und nicht das Östrogen bei den meisten Frauen. Also das heißt, wir haben einen Progesteronmangel und Progesteron ist unser sogenanntes Chill-Hormon. Das sorgt dafür, dass wir starke Nerven haben, dass wir gut schlafen, dass wir uns gut konzentrieren können. Und deshalb ist es eben so, dass gerade in der Anfangszeit, sei es jetzt über ein paar Monate oder vielleicht sogar auch ein paar Jahre, diese Symptome vorrangig erstmal stattfinden. Also wie gesagt, der Schlafmangel, dann kommen vielleicht die blank liegenden Nerven dazu, der Schlaf wird vielleicht wieder besser, dann wird er wieder schlechter. Also das schwankt alles, das schwankt so, wie die Hormone wirklich schwanken. Später, wenn das Östrogen absinkt, dann kommen die berühmten Hitzewallungen dazu, dann können die Muskelgelenkschmerzen auftreten, manchmal sogar Wortfindungsstörungen, Herzrasen. Es kann aber auch alles wieder verschwinden. Das ist ja dieses wahnsinnig Anstrengende, weil wir diesen Hormonwechselphasen ausgesetzt sind. Und das ist irre anstrengend. Und eigentlich, ja, es ist so ein bisschen so, dass wir uns jeden Tag auf was Neues einstellen müssen. Ja, so. Da also was anderes verschwindet, das nächste kommt neu. Wie gesagt, das ist alles aber auch sehr individuell. Und es ist ja jetzt auch so, das möchte ich ja hier betonen, dass es wirklich Hilfe und Unterstützung gibt. Das heißt, wir können uns auch informieren als Frau. Wir können in die Pflanzenkiste greifen. Es gibt einige Phytoöstrogene, das heißt pflanzliche Stoffe, die östrogenähnliche Wirkung haben. Das sind die sogenannten Isoflavone, die es als hochdosierte Sojapräparate zum Beispiel gibt, als Supplements. Wir können aber auch mit unserem Gynäkologen oder unserer Gynäkologin besprechen, ob wir bereit sind für die Einnahme von einem Hormonersatz. Da gibt es heutzutage auch bioidentische Präparate, die weniger Nebenwirkungen haben als früher die synthetischen Präparate. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn das persönliche Risiko abgewägt wird. Das heißt, gibt es bei uns eine Tumorerkrankung oder auch in der Familie haben wir schon mal eine Thrombose gehabt. Also da gibt es einige Kontraindikationen, ob man sowas machen kann oder auch nicht. Aber das kann man persönlich absprechen. Also es gibt sozusagen auch noch, gerade für Frauen, die unter sehr, sehr starken Symptomen leiden, die halt so immense Hitzewallungen haben, dass sie ihren Alltag nicht mehr schaffen, dass sie keine Nacht mehr deswegen durchschlafen, weil sie fünfmal in der Nacht wach werden, weil sie so durchschwitzt im Bett liegen. Für diese Frauen gibt es eben auf jeden Fall die Möglichkeit auch der Hormonersatztherapie.
Vielleicht können wir ja einmal noch mal so ein paar Hauptsymptome durchgehen und überlegen oder unseren Hörerinnen vor allem an die Hand geben, welche Präparate, welche Mittel, was sie tun können, um dann ganz konkret gegen dieses Symptom vorzugehen.
Und du meinst aus der Pflanzenapotheke?
Ja, zum Beispiel.
Also, wenn wir anfangen bei den Schlafstörungen, das ist ja etwas, was die Frauen wirklich meist auch durch die ganze Zeit der Wechseljahre begleitet und vor allen Dingen auch am Anfang ein riesiges Thema ist für die Frauen. Da empfehle ich oft also Ashwagandha-Produkte, die aus der ayurvedischen Schlafbeere hergestellt werden. Die bekommt man als Pulver oder auch als Kapsel oder auch Melatonin-Produkte, also natürliches Melatonin, was zu kaufen ist in den Apotheken. Melatonin ist unser natürliches Schlafhormon und so, dass auch diese Menge des Schlafhormons sinkt. Und mit diesen Produkten können wir vor allen Dingen eben auch das Einschlafen unterstützen. Konzentration ist ein großes Thema bei den Frauen. Hier gibt es als Nahrungsergänzungsmittel das Q10 gegen Nervosität und so blankliegende Nerven. Das ist ja oft so eine Unruhe. Empfehle ich die Einnahme von Magnesium. Dies aber bitte abends, denn Magnesium entspannt die Muskeln, macht ein bisschen müde. Das kann man dann gerne auch noch zusätzlich nehmen zu Ashwagandha oder Melatonin. Dann schlafen wir noch mal gut und das macht ja, ich sag mal, das nimmt so ein bisschen diese innere Unruhe weg. Bitte, bitte aber abends einnehmen und nicht morgens. Ich habe viele Frauen, die nehmen das morgens und wundern sich dann, dass sie tagsüber ein bisschen dizzy oder müde sind, also abends einnehmen. Gegen Hitzewallungen aus der Phytoapotheke berühmte Silberkerze, das sind die sogenannten Cinicifuga-Präparate oder auch den Mönchspfeffer, der sehr gut hilft. Und ich werde immer wieder angesprochen, Mensch, ich brauche noch was für meine Haare, irgendwie verändert sich da die Struktur. Hier bitte einmal auf jeden Fall die Schilddrüsenhormone überprüfen lassen beim Hausarzt. Wenn sich hier was verändert und man auch in die Schilddrüsenunterfunktion kommt, dann kann das mit einem Haarausfall einhergehen. Also darauf achten und sonst Zinkpräparate sind da auch wunderbar, dass man das Wachstum der Haare stärkt.
Das ist auf jeden Fall gut zu wissen, ne? Dass man tatsächlich auch dann so individuell, wie die Wechseljahre dann eben auch sind, auch individuell dagegen angehen kann, beziehungsweise mit dem gehen kann. Wäre gar nicht so, dass man dagegen ist, ne? Sondern einfach sich dabei hilft, da gut durchzukommen.
Ja. Absolut. Und ich finde, das ist auch, also das möchte ich auch nochmal sagen, weil wir haben gerade hier in Deutschland sind viele Ärzte auch immer noch sehr zurückhaltend mit dieser Hormongabe. Das kommt daher, dass es vor 25 Jahren eine riesige Studie gab mit sehr, sehr vielen Frauen in Amerika, die kein gutes Outcome hatte. Das lag aber daran, dass man diesen Frauen in einem, falschen Alter, das heißt viel zu spät. Die Frauen waren schon längst jenseits der Menopause, die waren zwischen 60 und 70 Jahre alt. Den hat man viel zu spät, viel zu hochdosierte künstliche Hormone gegeben, also in gigantischen Dosierungen ehrlicherweise. Und da hat man halt das Outcome, dass sehr viele von ihnen an Brustkrebs erkrankt sind und leider auch verstorben sind. Und da hat man Anfang der 2000er Jahre gesagt, stopp, gar keine Hormone mehr, das ist keine Lösung und war da sehr zurückhaltend. Das ist aber heute anders, weil wir heute andere Präparate haben, weil wir heute wissen, wann wir die Präparate geben müssen, also möglichst früh und eben nicht zu spät und eben auch in einer individuellen Dosierung. Das heißt, wir haben heute Präparate, die jede Frau individuell dosieren kann. Das sind oft Gele, also ein Östrogen-Gel, das wird über die Haut gegeben. Das belastet dann nicht die Leber und so weiter und so fort. Also wir haben ganz andere ein ganz anderes Wissen heute, was das anbelangt.
Wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, was wir als Frauen machen können, ne? Und wie wir uns auch Hilfe suchen können. Ich fände es nochmal ganz spannend zu hören, was du denn denkst, inwiefern auch Männer eine Rolle spielen beim Blick auf dieses Thema. Weil ich finde, natürlich betrifft es die Frauen, aber um das ganze Thema positiver aufzustellen und eben auch breiter zu besprechen, können wir die Männer ja eigentlich nicht außen vor lassen in unserer Gesellschaft.
Nein, sowieso nicht. Ich finde auch nicht, dass wir die Männer außen vor lassen sollten. Ich sag mal, wenn wir jetzt im Kleinen anfangen, dann betrifft es natürlich den Partner, der ja durch diese Lebenszeit mit uns durchgeht. Und wie gesagt, das betrifft, ich sag mal, als Frauen unsere Verfassung, unsere Stimmung, unsere Konzentration, unseren Körper, unsere Sexualität. Und da finde ich es eigentlich sehr wichtig, wenn wir da in Kommunikation bleiben. Und dass auch der Partner bestmöglich das Thema auch aktiv anspricht. Weil, wie gesagt, das erzeugt bei den Frauen selber erstmal große Unsicherheit, oft auch Scham, die sich gar nicht trauen und zu sagen, wenn ich jetzt das ansprechen muss, dass es mir auch nicht so gut geht, dann funktioniere ich ja nicht mehr so wie früher. Es ist die Angst vor dem Liebesverlust. Sucht er sich dann eine andere? Liebt er mich dann noch weiter? Schwieriges Thema und ich finde, dass da auch die Männer ihren Beitrag leisten können, wirklich auch die Frauen aktiv anzusprechen darauf und zu sagen, hey, ich habe da vielleicht auch was gelesen und wie ist das denn bei dir? Wie geht's dir denn? Was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Und ich glaube, wenn diese offene und auf einen zukommende Möglichkeit besteht, dass man eben dann als Frau auch dieses Vertrauen hat, ich kann mich hier öffnen und kann wirklich tatsächlich sagen, wie geht's mir denn heute? Ja, so. Mhm. Und wie gesagt, in Unternehmen ist es noch ein großes Thema, aber auch da, was ich ja vorhin sagte, ist jetzt auch eine Petition unterwegs. Ich mache auch viele Vorträge tatsächlich in Unternehmen, wo auch Männer sitzen und sich das anhören, wo ich zum Teil auch gefragt werde, na ja, was können wir denn da tun, auch als Vorgesetzte zum Beispiel oder als Arbeitskollegen, wo ich immer sage, wenn sie merken, dass es auch der Frau nicht gut geht oder wenn das so ist, dann, wenn die Möglichkeit besteht, das bitte auch ansprechen, ja, so. Weil das finde ich, ich glaube, den Frauen geht es damit besser, als wenn eben hinten herum getuschelt wird oder womöglich die Frau deswegen noch gemobbt wird. Ja, so.
Ja, absolut. Ich finde, das betrifft ja jetzt auch nicht nur die Veränderungen der Hormone in den Wechseljahren, sondern ja auch generell, ne, so mehr zu achten auch auf den Zyklus allgemein.
Richtig.
Ich glaube, da ist schon, also es würde schon viel getan, aber tatsächlich jetzt nur irgendwie Hygieneprodukte auf der Frauentoilette auszulegen, hat es dann halt auch noch nicht, war es dann auch noch nicht, finde ich. Ne? Und ist ganz interessant.
Ich beobachte das aber an der jüngeren Generation, also mein Sohn, der wird jetzt 24 und da beobachte ich das schon, dass also diese Männergeneration doch viel ja gleichberechtigter, offener und mal verständnisvoller auch ist für alle Frauenthemen, also auch für diese Frauenthemen, ne? Sei es PMS oder sei es, Mensch, mir geht's gerade nicht so gut, also was die jungen Frauen dort berichten. Ich finde, da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Also da hat man doch früher eher ja still vor sich hingelitten und heute ist es zumindest so, dass man ja das auch äußern kann und auf Verständnis stößt. Ich finde das super.
Ja, ich finde das auch super und ich kann es auch nur bestätigen, dass ich auch das Gefühl habe, dass da ganz viel passiert ist und auch noch passiert, ne? Und genau, sei es jetzt in den Wechseljahren, aber auch davor, ne? Also ich hatte jetzt kürzlich, also auch schon ein Jahr her, aber ne, so hatte ich, war ich halt schwanger und ich finde, man wird ja während der Schwangerschaft an sich ja sehr gut begleitet, auch medizinisch, ne? Und auch natürlich von Arbeitgebern gibt's ja auch viele Gesetze und Regeln, die eben dem Schutz gelten. Aber ich glaube, dass halt oftmals so danach das so sehr schnell abflacht, ne? Und dann irgendwie, okay, das Kind ist jetzt da, aber mit der Frau passiert ja noch ganz viel. Das
auf
kann
jeden
ja auch
Fall.
Bis zu einem auf Jahr dauern,
bis zu einem Jahr.
Richtig. Alles wieder sich so eingependelt
genau.
hat, ne?
Genau.
Und da muss ich sagen, da finde ich, sind die Partner ja dann auch gefragt, ne, in dieser Zeit, weil dann eben ja medizinisch und so nicht mehr so engmaschig das begleitet wird.
Auf jeden Fall. Und das ist wirklich so. Also das ist ja dieses, man bekommt sein Kind und denkt, na ja, das ist jetzt raus aus dem Bauch und irgendwie alles ist so wie vorher. Nein. ja, wir haben auch mit den Hormonen zu tun. Das sind ja auch dieser berühmte Hormonabfall, wenn das Baby geboren ist. Und bis sich diese Hormone wieder eingespielt haben, das kann schon ein paar Monate dauern, ja, so. Und wie du gerade sagtest, bis das Gewebe und alles wieder da ist, wie es vorher war, das dauert 9 Monate. Also man sagt 9 Monate Schwangerschaft, 9 Monate, dauert alles andere wieder.
Ja, genau. Und genau diese Schwankungen, also nicht genau diese, aber im ähnlichen Bereich, ne, haben wir eben ja auch in den Wechseljahren.
Ja.
Also wie ich ja anfangs gesagt habe, irgendwie begleitet es uns
Leben lang. Aber das begleitet uns. Und was ich sehr spannend finde, was du gerade sagtest, Mensch, auch die Partner oder Männer sollten uns begleiten. Ich finde es aber wahnsinnig, dass ich immer wieder erlebe, immer wieder, dass Frauen, egal welchen Alters, also ich kann wirklich fast manchmal sagen, von 16 bis 76, eigentlich nicht wissen, wie ihr Körper funktioniert. Nicht wissen, wie ihre Hormone funktionieren, wie ihr Zyklus funktioniert, was da wirklich passiert, was absolut normal und natürlich ist, sondern ja, die stehen da und sagen, wow, ja, das wusste ich ja noch gar nicht. Und ich glaube, dass wenn wir das wissen, wie unser Körper funktioniert, auf der hormonellen Ebene, wirklich auf der körperlichen Ebene, wie zum Beispiel auch genau diese Information, es kann dauern nach einer Schwangerschaft, bis wir uns wieder fühlen wie wir selbst. Wobei ich finde, das ist eh anders, weil wir sind dann Mütter, wir sind in einer anderen neuen Rolle, wir sind andere Frauen. Dann kommt man aber, wie gesagt, besser durch das ganze Leben mit all diesen Hormonphasen, die wir immer wieder haben. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Buch anspreche, was ich halt so wichtig finde, dass wir, und das ist ja großartig, dass wir Frauen diese Möglichkeit haben, eben ganz, ganz, ganz viele Rollen auch einzunehmen in unserem Leben. Fast wie Schauspielerinnen, wo wir sagen, wow, ja, jetzt sind wir irgendwie jung und jetzt sind wir die Geliebte und die Liebhaberin und jetzt sind wir die Mutter, die Ehefrau, die Tochter, die Großmutter, was weiß ich. Also wir haben so viele Rollen, die wir annehmen können, in die wir hineingehen. Und das ist wirklich großartig.
Und in den Wechseljahren können wir uns also auch nochmal neu finden bzw. erfinden.
Genau, wir können uns neu finden im Sinne des Wiederfindens, weil das ist auch etwas, was mir viele, viele Frauen erzählen, dass es eben durch diese Intensität der Jahre, kann man ja fast sagen, ja, zwischen 25 oder zwischen 30 und 50, gibt es sehr wenig Zeit, also auch faktische Zeit für einen selbst. Da gibt man sich sehr viel weg. Man ist im Außen, ob als Arbeitnehmerin, ob wirklich als Mutter, ob als Partnerin. Und dann danach kommt halt wieder eine Zeit, die auch mehr für uns selbst sein kann. Also wo man sagt, Mensch, ich fühle mich wieder meinem 20-jährigen Ich viel ähnlicher als meinem 40-jährigen Ich. Mhm. Und es gibt ganz erstaunliche Studien aus der Psychologie, die zeigen, dass Menschen mit dann Ende 50 viel glücklicher sind wieder als mit 50 oder mit sogar mit 40. Das heißt, dass eine glückliche Lebenszeit danach noch kommt, weil man vielleicht sich auch wieder andockt an den Menschen, der man einmal war. Man hat mehr Freiheit, man hat mehr Zeit und ist viel mehr wieder bei einem selbst. Und in dem Sinne vielleicht auch dieses, man kann sich auch neu erfinden. Wie gesagt, viele Frauen sagen, wow, ich hatte schon immer den Traum, ich möchte jetzt mal auf den Kilimanjaro und schaffen das dann auch und machen das dann auch. Das macht gerade eine Freundin von mir, cool. Die klettert da gerade hoch, soll am Samstag wohl oben auf dem Gipfel stehen zum Beispiel. Oder fang nochmal eine neue Ausbildung an, eröffnen ein Geschäft, was auch immer. Und oder überraschen auch alle und sagen, nö, jetzt bin ich mal doch nochmal ein ganz anderer Mensch und das ziehe ich jetzt auch durch.
Ja, super cool. Richtig, richtig schön. Also ich finde, du schaffst es definitiv, dass ich jetzt richtig mich auf diese Phase freue.
also ich will das nicht. Ich will das nicht bei aller, ich sage jetzt mal, also das ist mein Anliegen, tatsächlich die Frauen zu empowern, da auch positiv durchzugehen und auch optimistisch durchzugehen. Aber bei allem, das möchte ich immer klarstellen, möchte ich natürlich, was auch immer kommen kann, das Chaos, diese, Mann, was ist denn das jetzt gerade? Das möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Es ist eine Challenge, es ist eine Herausforderung. Ich möchte halt nur wirklich sagen, es gibt Unterstützung, es gibt Hilfe. Tauscht euch wirklich aus untereinander. Das hilft total, wenn man mit Freundinnen oder Kolleginnen darüber sprechen kann. Das ist schon die halbe Miete, wenn man sagen kann, heute geht jetzt ja hier gar nichts. Und die sagen, boah, nee, bei mir auch nicht. Ja, so, dann ist man schon im Team. Und das hilft auch schon. Also das, ich will überhaupt nicht irgendetwas gerade auch als Ärztin kleinreden. Die Frauen sitzen bei mir, die behandle ich. Das ist ganz klar, dass man da Unterstützung auch geben kann.
Mhm. Ja, aber wie wir eben auch, also für mich auf jeden Fall so das größte Learning ist halt wirklich zu sagen, gut, das ist Teil unseres Lebens, es gehört zu uns, es gehört zu unserem Geist, es gehört zu unserem Körper. Und wenn wir das schaffen, das anzunehmen mit allen Herausforderungen, uns gut vorbereiten, uns informieren, uns austauschen und eben zu sagen, es gehört halt dazu, dann auch diese Scham wegzunehmen und diese Blackbox endlich noch weiter zu öffnen, das ist ja schon ein richtig guter Ausblick auf diese Zeit.
Mhm. Ja, finde ich auch.
Ich danke dir sehr, liebe Susanne. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe viel mitgenommen und ich hoffe natürlich, dass wir insbesondere unseren Hörerinnen hier auch viel mitgeben können und einfach auch wirklich dieses Thema angehen und darüber sprechen, so wie es ist.
Vielen Dank, Clarissa, dass ich heute hier sein durfte und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns mit 5 Sternen bewertet. Und mehr gibt es dann natürlich auch schon in 14 Tagen. Da freue ich mich auf Luise Walter. Wir sprechen über den Beckenboden, wofür der eigentlich alles so wichtig ist und wie wir den selbst gut trainieren können. Es ist wirklich wahnsinnig spannend, vor allem vor dem Hintergrund neurozentriertem Training. Lasst euch überraschen und seid unbedingt dabei. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören folgt uns gerne bei Instagram, Vital-Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr wie immer ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns auch über euer Feedback. Einfach eine Mail an podcastfragen@vital.de schicken. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.